Wenn du jetzt über Produkte sprichst, dann heißt das ja nur Produkte und nicht Produktvarianten.
Ne? Richtig.
Also habt ihr mal geschätzt, wie viele Produktvarianten es gibt?
Ja, also es gibt bei Schalldämpfer zum Beispiel, da gibt es Billionen von Varianten von ein einziges Produkt. Also kannst du dich vorstellen, wie schwierig ist das?
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Meine Damen und Herren, er hat den Knopf gefunden. Nach ewiger Zeit finden wir uns hier wieder im fast noch nicht umgebauten Podcast-Studio bei ihrem Lieblingspodcast im technologischen Bereich von Null auf Technik. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Ein Wal hat den Weg aus der Ostsee in den Atlantik gefunden oder auch nicht. Wir wissen es gerade vielleicht nicht so unbedingt. Selbstständig plus minus weniger. Und wir begrüßen zwei fantastische Gäste heute zu einem ausgezeichneten Thema. Es geht um Konfiguratoren und all das, was dazugehört, lieber Martin. Und ich freue mich, dass ich dich mal wieder sehe.
Auf jeden Fall. Freue ich mich auch, dass ich dich sehe.
Okay, jetzt haben wir uns gegenseitig angelogen schon mal. Was?
Wir haben gesagt, wir stehen für Ehrlichkeit, Authentizität.
Der authentische Podcast
hier, genau. Ich frage mich auch, wann du mir erzählen willst, wann hier umgebaut wird, wenn du sagst, wir stehen in dem noch nicht umgebauten Studio.
Wir haben tatsächlich diejenigen, die uns ja nur hören und uns nicht sehen, wobei, Spoiler Alert, wenn man jetzt euch zwei sehen möchte bei Spotify, einfach umstellen auf Video, dann wird das Video gezeigt. Früher hat man es ja nur hören können, aber heute in der Zeit, wo alle Datenvolumen haben, ohne Ende, die ganzen Rich Kids, die können sich das leisten, heute uns auch zu streamen. Ist wirklich? Das nicht schön? Ja, ist wirklich so.
Tatsächlich,
ne? Man kann sich jetzt uns angucken.
Auf YouTube.
Aber YouTube sowieso immer schon. Aber bei Spotify kann man jetzt umstellen. Ach so, ja, stimmt, das
haben wir auch gesehen.
Ja, auf Video. Wie die ganz großen Podcaster.
Seitdem immer beim Joggen, ne? Wenn ich unsere Podcast-Folgen nachhöre, laufe ich mit dem Bildschirm vor der Nase rum.
Oh mein Gott.
Nein, natürlich nicht.
Wenn das die Berufsgenossenschaft hört, Martin.
Nur bei Spotify oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Ich habe nur Spotify im Abo. Alles andere ist mir zu teuer gewesen. Und ich weiß nicht, ob es das bei Apple auch gibt.
So
schlecht, ne? Das
ist, ich dachte immer, du machst sowieso ehrenamtlich.
Und Pizza ausfahren.
So, jetzt fangen wir aber an. Bitte. Wir haben nämlich zwei herausragende Gäste hier aus unserem schönen Bereich IT. Und zwar den Stefan Görmann und den Daniel Medina. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid. Freuen wir uns sehr.
Ja, danke für die Einladung.
Danke. Und du hast auch richtig meinen Namen ausgesprochen, ne?
Ja, ich weiß. Gelingt mir nicht oft. Das tut mir auch leid. Wir haben ja so auch relativ häufig miteinander zu tun. Und früher wusste ich das nicht. Habe ich immer Daniel gesagt. Aber richtig ist Daniel, ne?
Ja, richtig. Also auf Spanisch ausgesprochen Daniel. Aber ich bin auch dran geworden. Daniel.
Also du bist gewohnt, dass deine Gegenüber das einfach nicht drauf haben.
Ja, genau. Also, ja.
Okay.
Ja, dann danke auch, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast.
Deinen habe ich nicht. Den habe ich auch lange geübt.
Der hat am meisten geübt. Der hat extra einen Sprachtrainer hier gehabt.
Genau, ein paar Facts über euch. Ne? Fangen wir mal mit dem Daniel an. Der sagt, er ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen, Mexico City. Ja, 20 Millionen.
Ja, tatsächlich 23 Millionen.
Das ist ja nix.
Kleines Dorf, finde ich auch. Also ganz normal in dem Middle of Jungle. Concrete Jungle, würde ich sagen.
Jungle, das ist gut. Er ist tatsächlich, ein paar Sachen, die vielleicht die meisten nicht wissen, er fährt tatsächlich, obwohl er in Ratingen wohnt, fast immer mit dem ÖPNV, mit dem öffentlichen Personennahverkehr, ins wunderschöne Neukirchenflüen, um bei Trox zu arbeiten. Ist in, was Getränke angeht, Tequila Sunrise Fan, hat in Aachen Informatik studiert. Und eine Sache muss ich doch erzählen, Daniel, ich hatte mir die Freigabe vorher geholt. Er ist einer der wenigen, aber nicht einzigen Menschen bei Trox, die ihre Liebe tatsächlich hier im Unternehmen kennengelernt haben.
Ja, das ist richtig.
Deswegen, allein deswegen, glaube ich, war schon die Wahl Trox nicht so schlecht, oder?
Ja, ich bin jetzt auch also ich glaube, das war das Richtige.
Okay, perfekt. Nee, war gut. Nee, super. Daniel, schön, dass du hier bist. Und der andere nette Kollege von uns, der Stefan, der hier ist, der ist tatsächlich fast gleich lange hier wie ich bei Trox. Wir haben uns vor 15 Jahren kennengelernt ungefähr. Hat zwei Katzen zu Hause. Ist auch nicht so typisch für Softwareentwickler. Die Sally und jetzt habe ich den zweiten
die
Namen.
Die Lucy, genau. Man muss natürlich sagen, eigentlich hat mein Sohn die zu Hause. Ich toleriere die nur.
Du tolerierst sie nur.
Wer macht das Katzenklo sauber?
Meine Frau natürlich, weil das habe ich damals gesagt. Mhm. Wenn wir Katzen kriegen, weil ich mag Tiere voll gerne, möchte sie aber nicht selber haben, dann kümmert ihr beide euch auch um
sind das,
die unangenehmen
sind. Sind das Rassekatzen?
Nee. Sind wir holen Katzen, das ist unsere, wir hatten vorher schon eine, und wir holen Tiere immer aus dem Tierheim, weil wir finden, das ist super, weil warum zum Züchter gehen, da sind ganz viele
tolle Tiere. Da kann auch sein, dass die mal abgegeben werden oder ich so, dass das man britisch Kurzhaar oder.
Ziemlich sicher, das sind keine Rasskatzen.
Okay, also ich sehe das genauso. Wenn, dann aus dem Tierheim.
Ja.
Weil es gibt genug Leute, die die leider wieder abgeben müssen, aus welchen Gründen auch immer. Hat Wirtschaftsinformatik studiert der Stefan in Duisburg-Essen. Er fährt gern zur Nordsee, wohnt in Mülheim. Und was ich auch noch ganz interessant finde, mehr als 100 Brettspiele zu Hause.
Ja, wir sind zum Glück, meine Frau und ich, wir sind beide große Brettspielfreunde. Und so hat sich in den letzten 10 Jahren ganz schön was angesammelt.
Was ist dein Lieblingsbrettspiel? Von denen, wenn du jetzt eins
ärgere dich nicht.
Auch Halmer. Nein, aber eins, wenn du eins aussuchen dürftest, was du dann eine Zeit spielen darfst, ohne ein anderes, welches wäre das?
Wahrscheinlich das wunderschöne Brettspiel Blood on the Clock Tower. Für alle, die vielleicht Werwölfe kennen oder schon mal gehört haben, sowas ähnliches.
Ah, okay.
Ansonsten wird es jetzt zu nerdig.
Alles klar, gut. Das können alle Hörerinnen googeln. Ich habe es auch noch nie gehört, aber.
Nee, das glaube ich.
Okay, perfekt.
Aber jetzt steigen wir mal ins Thema ein. Wir wollen ja mit euch über Konfiguratoren sprechen. Und wenn wir Konfiguratoren meinen, dann reden wir über alle Art von Auslegungsprogrammen, die wir quasi unseren Kunden zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel der Easy Product Finder oder auch EPF, der vielen bekannt ist, unser LT-Auslegungsprogramm und so weiter. Diese ganzen Tools, die heute extrem entscheidend sind, sind ja quasi in eurer Hand. Erzählt doch mal, wie viele Menschen arbeiten überhaupt bei uns an Konfiguratoren?
Ja, also nur intern sind wir um die 20 Leute. Aber man muss auch sagen, es gibt viele Kollegen, die auch extern von anderen Firmen kommen. Und dann sind wir wahrscheinlich bei 40 Leute schon aus unterschiedlichen Ecken. Also Leute aus Moldawien, aus Usbekistan. Und auch intern bei uns gibt es jede Menge andere Länder repräsentiert im Team. Wir haben Leute aus Griechenland, vor kurzem hatten wir auch jemanden aus Südafrika. Also sehr international im Moment bei uns in der Softwareentwicklung.
Ja, es klingt auf jeden Fall spannend. Und wie ist das so im Hinblick auf, sagen wir mal, die technischen Kompetenzen? Jetzt sind ja die Konfiguratoren nicht so ganz trivial, weil da wird ja viel Strömungstechnik gerechnet, Leistungsdaten, akustische Daten. Würdet ihr euch jetzt auch inzwischen schon als Spezialisten der Raumlufttechnik oder raumlufttechnischen Gerätewelt bezeichnen?
Ja und nein. Also ich habe in den 15 Jahren unheimlich viel über die Geräte gelernt und ich glaube, dass ich in vielen Fällen auch zum Beispiel ziemliches Detailwissen über unsere Geräte habe, aber die Raumlufttechnik, also die thermodynamische Berechnung, das ist was ich mir dann doch immer von den Experten hole, wo ich mich dann nicht dran trauen würde. Aber über die Geräte an sich weiß ich, glaube ich, ziemlich viel und kann da ziemlich viel auch Auskunft geben.
Was ist die du machst ja LT-Geräte, ne? Was ist deine Lieblingskomponente im LT-Gerät?
Gibt's sowas?
Ja, jetzt würde mich jetzt mal so interessieren, aus Sicht von einem Softwareentwickler.
Tja, wahrscheinlich der Rotationswärmetauscher, weil das war die erste Komponente, an der ich damals hier gearbeitet habe.
Okay. Sehr schön, mache ich auch gerne. Für wie viele Serien- und Produktvarianten haben wir Konfiguratoren? Kann alles konfiguriert werden? Einmal so für die Leute, die damit ja sonst im Täglichen nichts zu tun haben. Was ist da für eine Menge von Komplexität, die ihr abbildet?
Ja, also wir haben nur in Europa, wenn wir die Tochtergesellschaften von Europa berücksichtigen, wir haben fast 500 unterschiedliche Produkte. In EPF zum Beispiel, wir haben gerade um die 340 Konfiguratoren. Man muss auch sagen, wir haben da nicht nur Konfiguratoren aus Europa, sondern wir haben Konfiguratoren aus Brasilien, aus Malaysia, aus China, also aus verschiedenen Ländern auch.
Wenn du jetzt über Produkte sprichst, dann heißt das ja nur Produkte und nicht Produktvarianten.
Ne? Richtig.
Also habt ihr mal geschätzt, wie viele Produktvarianten es gibt?
Ja, also es gibt bei Schalldämpfer zum Beispiel, da gibt es Billionen von Varianten von ein einziges Produkt. Also kannst du dich vorstellen, wie schwierig ist das? Und für jede von diesen Varianten brauchen wir einen Preis, brauchen wir eine thermodynamische Berechnung, aerodynamische Berechnung, akustische Berechnung. Das macht das Ganze viel komplexer, aber ich mag das, diese Komplexität.
Wir haben ja dieses Jahr 75 Jahre Trox tatsächlich und ich bin ja gerade dabei, mit den Leuten hier die ganzen Materialien zu archivieren aus der Historie raus. Und es gibt ja Bilder von drüben aus dem Zentralgebäude 1, wo früher tatsächlich große Zeichentische noch an den Arbeitsplätzen standen. Wie hat sich das denn entwickelt? Wie hat man das früher gemacht und was ist in der Zwischenzeit eigentlich passiert?
Also ich habe tatsächlich eine Version von dem EPF gesehen. Ich glaube, das war die 1,0. Und die Ich muss auch sagen, der ist schneller als der jetzige App-Version.
Das spricht aber nicht für Achtung, euch. Achtung. Never change a running system, just saying.
Ich glaube, es ist einfach mit der Zeit komplexer geworden, diese ganze Kalkulation. Das hat auch unsere Programme ein bisschen verlangsamt. Mhm. Aber also hoffentlich kriegen wir das irgendwann.
Bei LTE-Geräten ist es ja so, die haben wir ja hier bei Trox erst, seit ich auch hier bin. Das heißt, ich weiß nicht, wie das früher war. Mhm. Aber ich weiß, dass wir zu Beginn hier noch einen Kollegen hatten, der eigentlich schon in Rente war und der immer noch die Kunst beherrscht hat, RLT-Geräte am Papier auszulegen.
Am Papier,
also nicht? Der hat uns das mal gezeigt. Krass. Der hat dann tatsächlich auf dem Blog angefangen, die Geräte zu zeichnen, so wie wir das heute im Programm machen, und hat die auf Papier ausgelegt. Und ich meine, das hat er nicht mehr im Markt gemacht, aber der konnte das noch.
Ich glaube, ich kann mich an den auch noch erinnern. Der hat noch eine Zeit lang dann auch im Auftragszentrum unterstützt.
Genau, der hat unterstützt.
Das war eine Faszination, der Mann. Der wusste alles über LTE. Und hatte eine unglaubliche Liebe.
Beeindruckend. Ja. Wie ist das mit den Komponenten? Wie hat man das früher gemacht? Mit einer Excel-Tabelle dann? Oder?
Ich denke schon. Also ich glaube, der EPF ist eine Sammlung von unterschiedlichen Produkten. Jeder Produktmanager hat ihr eigenes Produkt, ihr eigenes Excel gehabt. Und irgendwann mal hieß, lass uns das alles in einen einzigen Programm packen. Mhm. Und ich glaube, das war vor 20 Jahren ungefähr. Ja. Und also früher war alles nur Excel, denke ich. Ja.
Ich darf ja nicht vergessen, wie viele Excel-Tabellen heute noch bei Trox rumschwirren. Wie viele Sachen heute immer noch in Excel berechnet werden.
Für diejenigen, die jetzt vielleicht in unserer Welt nicht so zu Hause sind, man darf halt die Konfiguratoren auch nicht unterschätzen heute. Das heißt, was ihr da tut, ist ja extrem entscheidend und das ist ja auch was, wofür Trox steht, halt Konfiguratoren zu haben, sehr, sehr glaubwürdige und akkurate technische Daten berechnen zu können. Von daher glaube ich, können wir ganz froh sein, dass wir so Leute haben wie euch, die halt das einfach realisieren, ne? Weil es heute extrem entscheidend ist, in der digitalen Welt sowas halt einfach und trotzdem sicher konfigurieren zu können. Ne?
Wie entwickelt sich denn sowas weiter? Ich meine, jetzt hat man einen Stand, da kann man jetzt Produkte, Produktserien drin konfigurieren. Das ist ja so, dass auf der einen Seite Kundinnen und Kunden damit arbeiten, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vertrieblich beraten beispielsweise. Wie entwickelt sich denn sowas weiter? Kommt dann einfach einer vorbei und sagt, hör mal, Daniel, ich habe da eine Idee. Das und das, können wir das nicht so und so machen? Also wie muss man sich diesen gesamten Prozess dahinter vorstellen, dass sich sowas auch evolutionär weiterentwickelt? Du hast ja gerade von der Version 1.0 gesprochen. Wie hat sich das denn, wie entwickelt sich sowas weiter? Wie kann man sich das von außen vorstellen?
Ja, also man muss immer den Target Group präsent haben, weißt du? Weil es gibt Leute, die sich auch mit dem Produkt sehr gut auskennen.
Ja.
Und jeden Tag über diesen Produkt sprechen und kennen. Und normalerweise musst du auch diese Leute hören und dieses Know-how extrahieren. Mhm. Aber ein Kunde, der noch nicht Kontakt mit Trox gehabt hat, dann die haben eine ganz andere Perspektive. Ja. Du musst irgendwie diese Verbindung machen zwischen einem Kunde, der nicht so viel Ahnung hat, und diese Experte in dem Produkt. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig zu kriegen. Ne? Wo ist diese Linie? Wo mache ich etwas einfacher für den Kunde, aber auch genauso professionell wie der Produktexperte am Ende? Ne?
Wie gelingt euch dieser Spagat? Wie macht ihr das?
Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil jeder hat eine andere Meinung von Komplexität tatsächlich. Ne? Es ist
bei uns fast ja noch ein bisschen schwieriger im Bereich X-Cube, weil wir ja nicht nur den Vertrieb bedienen mit unserer Software, sondern auch die Auftragsabwicklung und die Fertigung.
Ja.
Und ja, wie machen wir das? Wir jonglieren die ganzen Anforderungen gegeneinander und versuchen mit Hilfe von zum Beispiel Business Development einfach rauszufinden, was bringt uns am meisten gerade weiter. Und da gibt es leider dann auch immer mal wieder, ich will nicht sagen Tränen, aber Ärger, weil manche sagen, es eben nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden kann.
Wie priorisiert man dann? Also wie bringt man das in Einklang miteinander?
Ganz schwierige Sache. Also man versucht, Business Cases zu erstellen. Mhm. Das ist dann eher nicht bei uns. Das machen dann die anderen Kollegen. Ansonsten gibt es aber auch einfach technische Anforderungen, die umgesetzt werden müssen. Und dann müssen manchmal auch Business Cases zurückstehen, weil das Programm sonst nicht mehr laufen würde.
Genau, also ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen Dingen, die jetzt wirklich gewünscht sind als Weiterentwicklung. Da ist richtigerweise, wie der Stefan sagt, gibt es immer mehr, als man umsetzen kann. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Aufwände, um so eine Software zu pflegen. Also als Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Wir nutzen ja als Beispiel bei Ventilatoren teilweise Fremdfabrikate. Mhm. Und da machen wir die Berechnung ja nicht selber, sondern wir nutzen eine vom Hersteller zur Verfügung gestellte Software, die quasi in unserer Software arbeitet. Und wenn jetzt der Hersteller was ändert in seiner Software, dann müssen wir natürlich die Änderung bei uns übertragen. Mhm. Und sowas muss man halt einfach tun und kann es nicht verschieben, weil sonst möglicherweise die Daten nicht mehr passen. Ja. Das heißt, es gibt immer so ein paar Sachen, die muss man machen, weil die unumgänglich sind, auch architektonische Dinge und welche,
die will man machen. Man sich.
Und genau, und ich glaube, eine Herausforderung ist halt auch immer dieses Übersetzen der Anforderungen so in einer Art, dass der Softwareentwickler auch wirklich weiß, was er tun muss, weil das habe ich ganz, ganz viel gelernt in der Arbeit mit Softwareentwicklern und Anforderern. Wenn die eine Seite sagt, ich suche Anforderungen und die andere Seite sagt, ich habe doch alles erklärt, dann heißt das nicht, dass einer lügt, sondern das heißt einfach, dass man ein unterschiedliches Verständnis hat, was man als Anforderung bezeichnet. Ja. Und da gibt es halt viel aufzuarbeiten und dazwischen zu interagieren und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man, glaube ich, immer hat.
Stefan, was macht für dich einen guten Konfigurator aus?
Eine gute User Experience. Das ist immer noch das Wichtigste. Und das ist gar nicht so leicht einzuhalten, weil wir ja hier gerade bei Trox auch unheimlich technische Berechnungen machen. Und so ein User vergisst auch gerne mal schnell, dass nicht alles auf Fingerschnippen oder Knopfdruck funktionieren kann. Mein liebstes Beispiel sind ein Dokument von 300 Seiten zu erstellen. Nun gut, das funktioniert nicht in 2 Sekunden. Und ich sage dann gerne auch mal, sonst schreib's doch per Hand. Ganz ehrlich.
Also das bedeutet, wenn jetzt was fertig ist und das dann also verdeckelt ist sozusagen, dass dann, wenn das Gerät fertig konfiguriert ist, dass man dazu eine Unterlage benötigt.
Genau, oder? Also das ist jetzt ein Beispiel. Also die technische Dokumentation von so einem LT-Gerät in größeren Projekten kann gerne mal 200-300 Seiten umfassen. Und so ein Word-Dokument oder PDF zu erstellen, das dauert manchmal. Das heißt, da haben wir einen Konflikt zwischen der Anforderung und dem Wunsch nach einer tollen User Experience, wo alles schnell funktioniert.
Was ist so der Worst Case, wenn jetzt jemand also fertig ist, möchte das gerne bekommen? Über welchen Konflikt reden wir? Da sind das dann 2 Minuten, eine Minute oder was ist das für eine Zeitdimension, von der also du ausgehst?
Generell sagt man ja, dass ein User nach 5 bis 6 Sekunden eigentlich raus ist. Bei so einer Dokumentenerstellung sprechen wir schon im Minutenbereich. Also so ein richtig großes Dokument, das dauert schon so zwischen 2 und 5 Minuten.
Je nachdem. Also, aber ich glaube, wenn du über Projekt sprichst, muss man vielleicht dazu sagen, das sind dann Projekte, in denen nicht nur ein LT-Gerät drin ist, also nicht ein raumlauftechnisches Gerät, sondern vielleicht 20 oder sowas, die alle unterschiedlich ausgeführt sind. Jedes Gerät hat, weiß ich nicht, 10 Komponenten, Zubehörteile, also da ist auch ganz, ganz viel also drin, was halt.
Ich schätze mal so, dass ein Gerät circa 20 Seiten Dokumentation mit sich bringt.
Ja. Aber in so guten User Experience bedeutet nicht, dass wir müssen jetzt quasi 20 Geräte Ausschreibungstexte in 5 Sekunden generieren, sondern der Kunde braucht ein Feedback, dass das, was er geklickt hat, jetzt funktioniert und jetzt läuft. Und das ist, ich glaube, auf Deutsch, auf Englisch nennt man eine Oberfläche snappy. Du kriegst sofort eine Reaktion. Du weißt, dass etwas läuft. Es gibt Tools, die leider du klickst und klickst nochmal.
Das sieht erstmal nicht. Das ist so wie diese Ampel, die rot ist, man drückt immer auf den Knopf.
Die hatte doch irgendwann bei irgendeinem Tool, ich weiß gar nicht, ob das live war oder ob das nur in der Entwicklungsumgebung war, hatte der doch mal so einen Sensemann, der entlang gelaufen ist, damit man sieht, dass da noch was passiert, oder?
Das gab es auch mal, ja. Nicht bei uns im Konfigurator, ich weiß nicht.
Das war im Online-Konfigurator. Das ist der Web-Konfigurator, als die zum ersten Mal gelauncht wurde.
Stimmt, ich weiß nicht, da hatten wir einen Sensemann.
Was ist denn so, um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, jetzt habt ihr ja viele Software Entwickler, auch externe. Wenn ihr jetzt neue Softwareentwickler sucht, ne? Was erzählt ihr denen denn, wie Softwareentwicklung bei Trox im Bereich der Konfiguratoren abläuft? Also wie ist so dein oder euer Pitch? Vielleicht dann ja immer, wenn du jetzt immer, du verkaufst jemanden die Stelle.
Also wir arbeiten agil und es gibt viele Meinungen bezüglich Agilität. Was bedeutet diese Agilität? Und ich erkläre das immer sehr einfach. Wenn du eine Aufgabe hast, du zerlegst diese Aufgabe in kleine Stückchen. Du machst das erste Stück fertig. Dann bleibst du 5 Sekunden da und dann sagst du, was habe ich gelernt in meinem letzten Sprint? Dieses Stück ist ein Sprint. Und wie kann ich weitermachen. Mhm. Und dann steuerst du die Richtung, in der du machen willst. Und um das zu machen, du brauchst sehr gute Kommunikation in deinem Team. Du brauchst auch also diese Kollaboration. Und ich glaube, bei den Entwicklern, ich suche sehr viel Kommunikation vor allem. Die Kommunikation ist das Wichtigste bei den Softwareentwicklern. Es gibt Leute, die technisch sehr, sehr begabt sind, aber vielleicht nicht so kommunikativ sind. Ich bin auch selber auch nicht super kommunikativ. Ich bin sehr introvertiert, aber das suche ich auf jeden Fall in einem Entwickler, also Kommunikation.
Wie machst du das?
Was denn?
Gehst du dann, macht ihr täglich irgendwie so eine Session morgens oder wie ist denn die Methode dazu?
Also ich glaube, der Stefan kann auch jetzt erzählen, wir führen jetzt auch Zeremonien, agile Zeremonien.
Wirklich? Er filmt die?
Nee, Zeremonien heißen...
Ihr führt die ein, okay. Also was sind das dann?
Dailies,
okay.
Also, Planning, Refinement, Review, Retrospective.
Genau, also auf die Frage hin, also im Prinzip einmal am Tag würde man in so einem agilen Team sich zusammenstellen für 15 Minuten. Es sollten auch genau 15 Minuten sein, wenn man die reine Lehre befolgt, wo sich die Entwickler darüber austauschen, was haben sie gestern gemacht, was machen sie heute und wie hilft das dem Ziel, das man im Moment verfolgt, weiter. Mhm. Das sind so, dass die anderen Sachen, das sind eher Sachen, die man einmal im Monat macht, je nachdem, vielleicht auch zweimal im Monat, aber ja, auch das hilft der Agilität. Ne? Und das Wichtigste ist, glaube ich, was ganz oft missverstanden wird, Agilität heißt nicht, ich kann jederzeit die Ziele und Anforderungen ändern, sondern ich habe bestimmte Stellen, an denen ich schneller auf sich ändernde Anforderungen reagieren kann und nicht, gestern war das noch wichtig, heute ist was ganz anderes wichtig. Das ist es nämlich genau nicht.
Man kann ja zu diesem Thema agile Entwicklungsmethoden, kann man ja eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Ich glaube, wir wollten auch mal Lina einladen. Mhm. Aber wir haben ja Lina Scrum Masterin, das ist eine Rolle in der agilen Welt. Und wir haben ja inzwischen eine zweite, die Christina. Vielleicht laden wir die mal zusammen ein und dann machen wir so
dann einen. Aber sehr agil.
Dann gehen wir das mal durch. Machen wir mal so einen agilen Podcast.
Ich glaube, wir beide werden danach auf jeden Fall nochmal unsere Methodologie anpassen müssen hier.
Ich freue mich schon auf so Gespräche. Was sind die größten Herausforderungen bei Trox, agile Methoden einzuführen oder so? Das wird auf jeden Fall spannend.
Wichtig ist auch, ich weiß auch, Nokia hat auch agile Transformation gehabt und die haben dann jede Menge Millionen investiert und dann danach sind die bankrott gegangen. Ja.
Nokia. Kennst du noch, dein erstes Handy war?
Nokia. 5110. Hatte so eine Antenne.
Ja. Also was ich damit sagen will, ist, Agilität ist nicht alles.
Ja.
Also es ist eine Methode, wie du ans Ziel kommen kannst, aber es sind viele Faktoren, die auch...
Es ist ein gutes Stichwort, weil man redet ja schnell über irgendwelche Schlagwörter und glaubt dann, dass man es irgendwie sozusagen internalisiert. Wie ist das denn, wenn ihr Dinge verändern wollt? Gibt es eine Grenze, auch mit Blick auf das Personal? Wie sieht die aus? Weil es gibt ja nicht unendlich Menschen, die sich so spezialisiert mit unseren Lösungen auseinandersetzen können. Ja? Also wie rekrutiert ihr auch gerade neue Leute? Wie integriert ihr die auch in eure Teams?
Also auf jeden Fall in der agile Welt, das Know-how-Transfer spielt eine sehr wichtige Rolle. Also dieser regelmäßige Austausch.
Ja.
Wir arbeiten auch mit externen Dienstleistern und diese Dienstleister wechseln auch manchmal die Entwickler jede 2 Jahre.
Ah, okay.
Und deswegen ist mega wichtig, dass das Know-how bei uns bleibt und das ausgetauscht wird.
Wie stellst du das sicher, Daniel?
Wir rotieren die Themen. Also derjenige, der sich mit einem Thema in diesem Sprint beschäftigt hat, im nächsten Sprint beschäftigt sich mit anderen Thema.
Okay.
Und so weiter. So bleibt das Know-how im Team
am Ende. Und da gibt es aber keinen Wissensverlust im Sinne von, dass dann der Sprint von Person A im nächsten Teil dann sozusagen weniger produktiv ist. Das funktioniert. Man kann einfach Themen switchen sozusagen.
Nee, es dauert natürlich ein bisschen. Dieses Know-how-Transfer ist auch zeitaufwendig. Ne? Aber du nimmst das in Kauf, weil wichtig ist dieses Know-how-Transfer. Du willst nicht einen Spezialist in ein Thema haben, du willst 4, 5 Spezialisten in alles haben.
Auch aus risikotechnischen Gesichtspunkten.
Ja,
und ich glaube, wir haben ja auch irgendwann mal, weil du ja am Anfang auch darüber sprachst, dass wir auch natürlich mit externen Ressourcen was machen. Grundsätzlich haben wir ja irgendwann auch mal festgelegt, dass alles, was so Trox-spezifisch ist, Know-how-spezifisch, produktspezifisch ist, dass wir da probieren, auch die Kompetenzen definitiv intern zu haben. Ne?
Ja, also es ist eine gute Mischung. Intern, extern ist auch wichtig.
Mhm.
tatsächlich auch die internen Kollegen kriegen ein bisschen mehr mit von diesem Produktmanagement, von Produktexperten. Wir haben auch im Team Produktexperten, Leute, die in Forschung und Entwicklung waren oder im Produktmanagement, und die bringen uns alle diese Themen bei. Mhm. Die externen Entwickler haben andere Eigenschaften, die sind ein bisschen weg von der Trotzpolitik, und die können manchmal auch konzentrierter arbeiten, weil die sind nicht von anderen Kollegen erreichbar. Mhm. Und das heißt, die können den ganzen Tag...
Ein Segen fast schon, oder?
Ja, ja. Also Vorteile, Nachteile.
Ist so. Stefan, was macht für dich den perfekten Konfigurator aus?
Hat man die Frage nicht gerade gehört?
Nee, aber ich meine im Sinne von, was der Kunde auch als Nutzen mit da rausnimmt im Vergleich zu der Entwicklung her, wo du sagst, woran merkst du, dass das gut funktioniert beim Kunden?
Also mehr nicht so sehr auf Seiten des Nutzers, sondern auf Seiten des Kunden.
Ja, ganz genau, tatsächlich.
Ah, das ist für mich relativ schwierig zu beantworten, weil wir ja, also bei uns im Team, wir haben ja fast ausschließlich interne Nutzer. Mhm. Das heißt, unser RLT-Trox-Vertrieb arbeitet ja fast ausschließlich mit dem Programm. Mhm. Ja, woran merke ich, dass das gut ankommt, was wir machen? Ganz ehrlich, wenn ich keine Rückmeldung erhalte.
Okay.
Weil, ja, ich glaube, das kennen alle, nicht nur in der Softwareentwicklung. Positive Rückmeldungen gibt es ganz selten. Mhm. Schlechte Rückmeldungen immer ganz schnell. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich das, wo man es am ehesten merkt. Ansonsten stellt man natürlich schon in Gesprächen fest, wie zufrieden so ein User ist. Mhm. Da wir ja auch teilweise wirklich direkt Support leisten für das Programm, sind wir da auch durchaus mal im Kontakt mit den Usern. Ja, und dann kriegt man schon so eine Grundstimmung mit. Ne? Ja. Aber das ist eigentlich so der Feedback-Kanal.
Okay, also die Aufforderung an alle, die das gut finden, was da passiert.
Auch mal sagen.
Einfach mal sagen.
Ja, ich kann, wir haben letztens ein sehr schönes Lob bekommen aus Belgien. The new version is slightly better.
Slightly better. Wow, slightly better.
Aber ich glaube, eins darf man auch nicht vergessen, die... ich glaube, das ist ja immer ein Für und Wider. Ne? Wir haben ja natürlich immer Herausforderungen mit der Performance, weil das auch sehr komplex ist. Und so auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist ja auch das, was wir im Markt sehen. Wir haben gerade bei den raumlufttechnischen Geräten halt auch eine Software geschaffen, die eine Flexibilität erlaubt beim Gerätedesign, die es einfach ermöglicht, gerade für komplexe Anwendungen die perfekte Lösung zu konfigurieren. Mhm. Also es gibt so große Flexibilität, dass wir in Industriebereichen, Halbleiterbereichen, Pharmabereichen, Krankenhausbereichen, natürlich auch in Komfortbereichen, aber gerade in den hochspezialisierten Bereichen eigentlich immer Lösungen designen können, die speziell auf den Prozess und die Anforderungen zugeschnitten sind. Und das ist halt, glaube ich, was, wo wir sehen, dass aufgrund der Software und der Flexibilität wir da auch erfolgreich sind und auch, glaube ich, viel bieten, was andere nicht bieten können.
Gab es vielleicht einen Meilenstein trotzdem oder so?
Ein Punkt doch. Trotzdem, was der Stefan sagt, stimmt natürlich. Und das merkt man ja überall. Der Fokus ist meist eher auf den Dingen, die noch nicht so gut sind. Und
ja, davon gibt
es natürlich auch immer welche. Und da müssen wir, glaube ich, gemeinsam dran arbeiten. Aber ich glaube, man muss zwischendurch auch mal ein bisschen innehalten und sagen, was ist denn eigentlich schon super? Auch,
ja. Ne? Die Frage wäre, von deiner Erinnerung her, von den Dingen, die da verändert wurden, gab es mal so einen Punkt, einen Meilenstein, wo du gesagt hast, so boah, dass wir das jetzt mit integriert haben, ist schon ein richtiger Fortschritt gewesen, wo man vorher vielleicht sich den Kopf drüber zerbrochen hat oder so.
Ja, Meilensteine. Das ist jetzt nicht direkt was wir integriert haben, aber ein richtig cooles Erlebnis war, dass wir damals im ersten Jahr den ersten Auftrag, ich erinnere mich zumindest an die Geschichte, dass der noch auf dem Bierdeckel zwischen der Geschäftsführung Trox und dem Kunden unterschrieben noch quasi vor unserem offiziellen Release des Programms darüber gemacht wurde. Das heißt, über interne Testversionen haben wir den ersten Kunden gehabt, bevor das Programm überhaupt wirklich draußen war. Mhm. Ansonsten ein relativ cooler Meilenstein aus Sicht von einem Entwickler ist das, was wir bei uns Länderkonfigurator nennen, ist die Möglichkeit, bei uns strukturiert eine Basislogik zu haben über unsere Produkte und dann die Abweichungen, die in unseren verschiedenen Standorten sind, zu steuern. Wir haben zum Beispiel in Spanien einen anderen Maschinenpark, was uns vorher wirklich vor Herausforderungen gestellt hat, weil die teilweise andere Maximal- und Mindestmaße haben. Und da haben wir eine echt coole Lösung geschaffen, um das sauber zu pflegen und ohne Probleme in Zukunft weiterzuentwickeln.
Also tatsächlich nahtlos von Land zu Land arbeiten zu können.
Genau, wir
stark.
Was man noch ergänzen muss dazu, ich meine, für uns ist das alle normal, aber für die jetzt zuhören, die wissen das wahrscheinlich nicht alle. unser Ausbildungsprogramm für raumlufttechnische Geräte ist ja nicht nur ein Programm, wo ein Datenblatt rauskommt, sondern es gibt direkte Schnittstellen in die Produktion und in alle Folgeprozesse. Und deswegen ist das, was du sagst, so wichtig, wenn es eine direkte Schnittstelle aus dem Programm in die Produktion geht und in die Maschinen gibt und so weiter und in die Folgeprozesse, dann ist natürlich ein anderer Standort herausfordernd. Und ich glaube, da, das kann man ruhig auch mal erwähnen, wir produzieren die LT-Geräte-Serie, wo du jetzt das Konfigurationstool machst, inzwischen ja in 4 Ländern, ne? In China, in UK und in Spanien und in Deutschland. Mhm. Überall mit etwas angepassten Prozessen und Produktionsstätten natürlich. Maschinen, ja. Und das ist natürlich extrem herausfordernd. Wie viele User habt ihr inzwischen, Stefan?
Für das interne Programm liegen wir bei, zumindest von den registrierten Usern, bei um die 400. Mhm. Wie viel davon wirklich täglich aktiv sind, ich würde schätzen, so in dem Bereich, je nach Tag, 80 bis 120. Ja. Also es ist noch eine überschaubare Nutzermenge, aber es wächst schon. Wir betreiben 3 Server, die Software auf 3 Servern hier. Mhm. Das heißt, so viel Hardware brauchen wir schon, um die Kollegen zu bedienen.
Das heißt, die Prozesse laufen hier auf einem Server, genau, und werden vorgerechnet und gehen dann übers Internet sozusagen.
Genau, es ist zwar nicht ganz über einen Browser, wie man das heutzutage kennt, aber es läuft keinerlei Logik auf einem Client-Computer, kein Laptop hat wirklich ELT-Logik, sondern es läuft alles bei uns auf Servern.
Mhm. Habt ihr aber schon richtig Power, oder?
Dafür haben wir auch richtig dicke Kisten angeschafft. Da gibt es entsprechende Tools, ja, die das auch immer wieder prüfen. Und da haben wir auch schon extra für das Programm nachgerüstet. Mhm. Und denen das was sagte, wir haben tatsächlich dedizierte Server für das Programm. Das mhm. heißt, Server, die nur diesem Programm zur Verfügung stehen und mhm. die nicht anderen Applikationen, die hier im Haus auch auf Servern laufen, mhm. zur Verfügung stehen.
Sehr cool. Was war somit die größte Herausforderung, die ihr mal lösen musstet, Daniel, bei den Konfiguratoren, die dir so in Erinnerung geblieben sind?
Also ich musste auch denken, wir haben, als ich hier angefangen habe vor 8 Jahren, wir haben ein generisches Framework eingeführt.
Was heißt das?
Das heißt, wir versuchen alle Komponenten, also ich sehe das jetzt von der EPF-Seite, alle Komponenten mit einem generische Framework abzubilden. Mhm. Und das bedeutete im Prinzip, dass die Produkte manchmal auch gewisse Eigenschaften verloren haben. Mhm. Und wenn ein Produktmanagement, der Produktmanagement ist immer der Meinung, nein, mein Produkt ist komplett anders als die anderen Produkte. Das mhm. kannst du nicht so abbilden. Mhm. Und das war ein Kampf tatsächlich, mit jedem einzelnen Produktmanager zu sprechen und ihm sagen, ja, die nächste Version, den EPF, du hast das nicht mehr.
Also als Logik dahinter sozusagen, ja, genau, dass bestimmte Sachen so vereinheitlicht werden müssen.
Ja, genau, aber, ja. Mhm. Ja, weil also mit der Menge von Produkten, die wir jetzt haben, es funktioniert nur, wenn du so generisch arbeitest. Mhm. Du kannst nicht so einen Konfigurator für Filter machen, einen komplett neuen EPF für Volumenstromregler machen.
Pflegeaufwand dann.
Ja, das ist. Wir sind ein kleines Team und deswegen mussten wir so arbeiten.
Mhm. Mhm. Wir haben noch die Fragen, weil das würde ich tatsächlich nochmal mit hier aufnehmen. Mhm. Die letzte Abschlussfrage, die ich tatsächlich hatte, ist dieses ominöse Thema künstliche Intelligenz. Ist ja jetzt nicht mehr von der Hand zu weisen, es wird sich, glaube ich, tatsächlich positionieren. Welchen Einfluss seht ihr, Daniel, fangen wir mit dir an, vor dem Hintergrund auch der Programmierung, weil Softwareentwickler sind da ja zum Teil ein rares Gut. Inwiefern unterstützt euch das heute schon und welche Rolle wird das in Zukunft auch bei der Programmierung spielen?
Also die Rolle wird sich tatsächlich ändern mit der KI. Ich habe auch Statistiken gesehen, womit sind die Softwareentwickler vor der KI, jetzt diese Welle mhm. von KI und jetzt heutzutage beschäftigt. Und früher haben die Entwickler richtig viel Zeit beim Codieren verbracht.
Ja.
Und die hatten sehr wenig Zeit für die Anforderungserklärung. Mhm. Und seitdem KI gibt, dieses Codierungsanteil ist kleiner geworden. Ja. Und die Entwickler haben jetzt viel mehr Zeit für die Anforderungserklärung, was mhm. auch sehr wichtig ist, weil normalerweise wir haben nicht genug Zeit für die Anforderungserklärung. Aber das heißt, meiner Meinung nach, die Entwickler werden mehr schaffen.
Hm. Werden die Ergebnisse damit, glaubst du, besser und schneller oder beides?
Ich denke beides. Also okay. Schneller und ja. besser.
Ja. Tatsächlich. Meine Abschlussfrage für Stefan wäre, wenn wir jetzt über das Thema Sprache, aber auch über Sprachmodelle und KI sprechen, Glaubst du, dass wir in absehbarer Zeit einfach in ein RLT-Konfigurator unsere Anforderungen reinsprechen und der legt das dann automatisch aus? Wie weit sind wir, glaubst du, da?
Ich glaube, das ist in absehbarer Zeit denkbar. RLT ist, glaube ich, noch mal ein bisschen spezieller als zum Beispiel unsere anderen Produkte, weil da die Komplexität einfach noch mal deutlich größer ist. Aber die Aufnahme von sprachlichen Anforderungen, das sehe ich durchaus in den nächsten, ach, ich hau mal einen raus, 5 bis 10 Jahren in dem Bereich sinnvoll. Früher, glaube ich, sind wir da noch nicht. Eben weil die Anforderungen an so ein RLT-Gerät dann auch schnell komplex werden.
Martin nicht wohlwollend. Ich hätte jetzt gesagt, boah, Leute, ich glaube,
15 Jahren ist schon lang, aber wir haben das ja mal gechallenged. Wir haben das ja mal gechallenged und mal gecheckt, wie gut kann denn so eine KI heute ein RLT-Gerät konfigurieren, also ein raumlufttechnisches Gerät.
Wir haben noch eine Folge dazu gemacht. Wann haben wir das denn mal gemacht?
Weiß ich nicht. Ich habe das auf jeden Fall, wir haben das mal ausprobiert und wir haben das auch mal gecheckt und ich war tatsächlich, aber da haben wir Fragen zu allgemeinen Sachen gestellt. Was wir mal getestet haben, ist, wenn man wirklich so ein Gerät konfiguriert von null, also von null auf. Und da muss man schon sagen, jetzt greife ich ja keine Menschen an, weil es ja nur so eine dumme künstliche Intelligenz, da war die echt schlecht. Also da würde ich sagen, da kamen dann wirklich am Ende, waren da sehr, sehr schwerwiegende Konfigurationsfehler drin, dass ich glaube, da sind wir noch weit von weg. Ich glaube, man muss solche Modelle halt trainieren. Und das ist, glaube ich, das.
Finde ich spannend.
Das ist halt spannend. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was für uns vielleicht spannend sein kann.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass die LLMs sind nicht deterministisch. Das heißt, wenn du eine Frage heute stellst und kriegst du eine Antwort und morgen kriegst du eine ganz andere Antwort.
Genau, ich glaube, man muss das selbst bauen, wenn man das nutzen will. Ja. Naja, jetzt sind wir aber schon weit fortgeschritten. Wir wollten noch Fragen machen.
Richtig.
Martin?
Ich habe ein paar. Willst du auch ein paar Fragen? Willst du ein paar Aussagen? Guck mal hier, die erste schnelle Frage an Daniel ist, hast du aktuell Jobs zu berichten, die wir in Martins geliebten Shownotes veröffentlichen sollen, dass Leute sich jetzt, nachdem sie dich gehört haben, bewerben? Wo sie
kannst
sich
du das nochmal sagen, in halb so schnell, bitte?
Ja, und auf Spanisch. Weil
das war so schnell. Das habe ja noch nicht mal ich verstanden.
Ich will einfach mal Ja sagen.
Möchtest du gerne, dass wir Jobs, die du eventuell zu vergeben hast, in unseren heißgeliebten Shownotes veröffentlichen, unterhalb des Textes für diesen Podcast, dass wir jetzt Werbung machen, dass die Leute sich bei dir bewerben?
Ja, müssen wir auch hoffen, dass wir das nicht brauchen. Wir hatten heute ein sehr gutes Bewerbungsgespräch von einer offenen Stelle und hoffentlich brauchen wir in diesem Jahr keinen neuen Entwickler mehr.
Okay, dann gibt es einfach keine Jobs.
Sieht gut aus für dich, Martin.
wieder keine Shownotes.
So, ich fange jetzt mal an mit einer Frage. Die Kategorie heißt, was mich betrifft, okay? Okay. Stefan, ich habe einmal meine Angst überwunden und schnelle Antworten aus dem Bauch heraus.
Bin hier in den Podcast gekommen.
Daniel, gleiche Frage, weil die so schön ist. Ich habe einmal meine Angst überwunden und...
Und ich bin nach Deutschland gekommen.
Und beides hat sich doch im Nachgang als nicht so schlimm erwiesen, oder?
Nee.
Ich werde das nachträglich bewerten.
Also ich habe das auch mit 18 Jahren gemacht, relativ jung. Und meine ersten Tage in Deutschland, ich hatte auf jeden Fall viel Angst.
Echt?
Und dann,
Was vermisst du am meisten aus Mexiko, was es
Familie,
hier nicht gibt? Familie. Die Kategorie hier heißt unterwegs zu. Im Grunde genommen ist doch alles, was ich zum Leben brauche.
Daniel darf anfangen.
Bei mir zu Hause meine Freundin und mein Hund.
Dein Hund? Oh, und ein Hund.
Alles hier in Deutschland. Ich hätte kein Interesse daran, irgendwie auszuwandern.
Okay, auch nicht schlecht.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
Das ist eine spannende Frage. Mehr Risiken eingehen?
Ja, ein Startup gründen.
Und was heißt für dich mehr Risiken? Du auch, der Nick, der Chef.
Das ist gut. Also
jetzt gleich
Exit-Strategie
von Stefan und Daniel.
Hast du Ideen?
Vielleicht können wir auch mitmachen, Martin.
Ich weiß nicht, aber ich halte uns für geeignet vielleicht. Mal gucken. So, letzte Frage ist der Blick nach vorn. In 10 Jahren möchte ich gern...
Ehrlich gesagt, immer noch bei Trox arbeiten, weil ich hier echt zufrieden bin. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dafür bezahlt werde.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Statement.
Das kam auch authentisch
und das ist total. So, wie wir beide. Daniel.
In 10 Jahren, wo will ich sein?
Also, was möchtest du gerne in 10 Jahren?
Ich hätte tatsächlich nichts dagegen, in Spanien zu wohnen. Irgendwann mal.
Ja, eine Region in Spanien speziell?
Ich mag Andalusia.
Andalusia. Okay. Hätten wir ja ein Werk in Saragossa.
Ja, auch da. Oh, Exit-Strategie Andalusia.
Andalusia, muy bien. In diesem Sinne, wir sagen euch beiden herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Es war eine sehr kurzweilige Zeit, auch mit Martin endlich mal wieder eine gewisse Zeit hier zu verbringen. Es war herausragend mit dir. Ich bin gespannt, was, wenn wir den nächsten Podcast machen, über die Ticker von der Bild-Zeitung geht. Aktuell ist es das Hunter-Virus. Der Wahl hat uns schon wieder verlassen. Und mal gucken, was dann als nächstes kommt. Aber wir tickern hier auf jeden Fall weiter für Sie. Bleiben Sie dabei. Hören Sie auch die anderen Folgen sehr gerne. Abonnieren Sie unseren Kanal. Bleiben Sie uns treu. Lesen Sie die Shownotes. Und vielen Dank an die Redaktion für diese fantastische Folge. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Und das war sie auch schon. Die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.